Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Und dann gibt es ja wieder die Theorie, die behauptet oder die besagt, dass wir Sauron noch gar nicht gesehen haben bislang.
Ja, aber ich finde es trotzdem lustig, jede Folge zu überlegen, wer diesmal Sauron sein könnte. Das ist mir egal.
Alle sind Sauron. Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. In dieser Folge wollen wir über Folge 5 von Die Ringe der Macht sprechen. Alles natürlich mit Spoilern. Das heißt, wenn ihr die fünfte Folge noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr jetzt leider auf Pause drücken und das nachholen und dann wieder zurückkommen. Ja, wir wollen unbedingt drüber sprechen. Wer ist wir? Wie immer Lisa Oppermann, meine Co-Moderatorin von GigaTV Mac. Hallo.
Hallo.
Grüß dich. Und wir haben diesmal einen Gast dabei, da freue ich mich besonders, nämlich Esther Stroh. Und du bist Redakteurin bei Moviepilot. Hallo, grüß dich.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, super. Und was ich auch gesehen habe in deinem Moviepilot-Profil, da steht, du liest Bücher immer vor den Literaturverfilmungen. Also das heißt, du hast auch das Silmarillion gelesen, glaube ich, ne?
Tatsächlich. Also ich habe dieses Jahr auch Herr der Ringe und Hobbit nochmal gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich die schon häufig in meinem Leben habe ich die schon in Intus gehabt. Aber diesmal habe ich gesagt, ich muss mich jetzt endlich mal auch an Silmarillion rantrauen. Jetzt, wo die Serie kommt, da wird bestimmt viel Wissen abverlangt. Und ich habe es bisher nicht bereut.
Wow. Okay, weil ich habe mal meinen Vater gefragt. Der ist auch eigentlich großer Herr der Ringe-Fan. Und habe ihn mal gefragt, ob er das Silmarillion gelesen hat neulich. Und er hat mir gesagt, ja, die ersten 20 Seiten. Und dann hat er es in die Ecke gelegt und wieder gelesen. Insofern, okay, interessant, dass du, aber du hast gesagt, es hat dir gut gefallen.
Also es hat mir insofern gefallen, dass ich verstehe, warum Leute da immer wieder vor zurückschrecken, weil das schon sehr jetzt nicht so romanhaft geschrieben ist, sondern eher wie so ein fiktives Geschichtsbuch und da muss man schon erstmal einsteigen und 1000 Namen lernen und auch immer wieder nachschlagen, wer jetzt wer ist. Mhm. Aber einfach dieses ganze Hintergrundwissen, was man dadurch zu Tolkiens Welt dazu bekommt, das ist schon sehr, sehr wertvoll, dass ich denke, da hat sich das gelohnt, sich da jetzt mal einen Monat ranzusetzen und immer wieder zu denken, ja, das ergibt Sinn und man hat dann so Eröffnungen zwischendurch, dass man denkt, oh, das wurde auch schon der Herr der Ringe erwähnt und ja.
Das habe ich immer bei Feuer und Blut, das lese ich gerade nebenbei und Fabian auch und da bin ich auch immer so, ah, das ist die Person, die im Buch das und das gemacht hat, so yay. Und
das ist auch das Witzige daran, ich habe nämlich erst das Silmarillion und dann Feuer und Blut gelesen, sind ja im Prinzip zwei fiktive Geschichtsbücher und die könnten nicht unterschiedlicher sein. Also beim Silmarillion dachte ich die ganze Zeit, wie soll man das jemals irgendwie verfilmen? Und Feuer und Blut ist eher so, da gibt es Szenen drin, wo ich dachte, okay, die sind irgendwie schon für eine Serie geschrieben.
Krass, okay. Na gut.
Ja, also genau, das ist ja das ist das große Vorbild, das aber auch nicht wirklich genannt werden darf, beziehungsweise nicht zitiert werden darf, weil Amazon da ja nicht die Rechte dran hat. Aber trotzdem spielt es ja irgendwie in derselben Welt. Aber was auf jeden Fall ja Amazon zumindest, also nicht gehört, aber ja zum Kanon dazugehört, ist ja die Herr-der-Ringe-Trilogie, die wir ja alle geguckt haben und die wir ja alle toll finden.
Natürlich.
Und da wollte ich euch jetzt mal die ganz schwierige Frage stellen. Hattet ihr denn schon einen sogenannten Trademark-Copyright Herr-der-Ringe-Moment in der Serie? Weiß nicht, Esther, willst du mal anfangen?
Also ich habe ja eure vorigen Podcasts gehört und habe schon mitbekommen, dass ihr noch nicht so richtig angefixt wart von der Serie. Ich muss dazu sagen, bei mir hat es von Anfang an Klick gemacht und das Herr der Ringe Mittelerde-Gefühl hat sich eingestellt. Insofern, ja, eigentlich schon in der ersten Folge, also spätestens, wenn Galadriel auf dem Schiff Richtung Valinor ins Licht fährt, da haben sich bei mir die kleinen Härchen auf dem Unterarm aufgerichtet und ich dachte, oh, ich bin wieder in Mittelerde, ist das schön.
Oh. Oh.
Ja, das, ich muss gestehen, also ich habe ja Silmarillion nicht gelesen, aber diesen Moment, wo die Elben dann spontan auch in Gesang ausbrechen, fand ich auch sehr schön, hatte ich auch ein bisschen Gänsehaut, aber das war noch nicht so mein Herr-der-Ringe-Moment. Lisa, hattest du denn schon einen Herr-der-Ringe-Moment?
Ich weiß nicht, ob es so einen spezifischen Moment gab bei mir, aber jetzt, wo du Gesang ansprichst, finde ich das irgendwie ganz witzig, weil nämlich, ich finde auch besonders jetzt in der aktuellsten Folge wurde irgendwie sehr viel gesungen und ich fand die Szene jetzt in dieser Folge, da habe ich das ein bisschen gedacht, als die Haarfüße gewandert sind. Und da hat ja, glaube ich, Poppy angefangen, so ihren anscheinend sehr berühmten Track zu singen. Und alle waren so, yay, wir hören wieder dieses tolle Lied. Und als dann quasi gesungen wurde und da so über die Karte dann geschwenkt wurde sozusagen auf unseren Bildschirm, da hatte ich so ein bisschen auf jeden Fall das Gefühl. Und sonst, ich weiß nicht, ob es einen so einen Moment, wo ich noch dachte, also ich finde halt nee, ich kann es nicht so eindeutig beantworten. Also ich habe manchmal flimmert es für mich so durch und manchmal ja, weiß ich nicht, ob ich dann wirklich genau das Gefühl von den Filmen auch habe. Aber auf jeden Fall das Gefühl einer tollen Welt.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, in so einer Serie das rüberzubringen. Aber genau den gleichen Moment habe ich mir auch aufgeschrieben, als Poppy anfängt zu singen und wir in einer Montage eben mitgenommen werden auf dieser Reise der Haarfüße. Ist es ein bisschen kitschig? Ja, vielleicht, aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Und deswegen, vielleicht müssen wir nochmal drüber reden, was heißt denn eigentlich Herr der Ringe im Moment? Weil ich denke, jeder hat auch so was für ihn Herr der Ringe oder für sie Herr der Ringe ausmacht. Und das ist zum einen diese Wanderschaft, also durch die Gegend laufen, sage ich mal, nimmt einen großen Stellenwert in den Büchern ein. Aber für mich ist das noch was anderes. Und das habe ich noch nicht so ganz in dieser Serie gemerkt. Und zwar in der Herr der Ringe Buchtrilogie, das stimmt ja eigentlich gar nicht, eigentlich ist es ja ein Buch, in den Herr der Ringe Büchern ist es ja so, dass in dieser Welt ist irgendwie so eine inhärente Nostalgie, nenne ich das. Also alle sagen, also alle laufen immer an irgendwelchen Ruinen von längst untergegangenen Königreichen vorbei oder sagen, ach ja, hier, das war mal der Außenposten von dem Königreich und so. Mhm. Und alle sagen immer, in der guten alten Zeit, da als die Könige noch richtig groß waren, aber alles ist längst vorbei, alle sind längst tot und das wird nie wieder so toll wie damals. Sinngemäß, ja, wird nicht so wirklich gesagt, aber das ist eigentlich so das Herr-der-Ringe-Moment, das Herr-der-Ringe-Gefühl für mich, so Teil von einer uralten Welt zu sein, in der große Dinge geschehen sind, die aber lange vor deiner Zeit sind. Es ist alles schon lange her und es gibt nur noch Lieder und Geschichten, die daran erinnern. Das ist so für mich so das Gefühl von Herr der Ringe. Jetzt habe ich sehr viel geredet, weiß nicht, Esther, was kannst du deine Liebe für Herr der Ringe oder dein Herr der Ringe-Gefühl irgendwie in Worte fassen?
Ich finde es auch gut, was du gesagt hast, da gehe ich mit. Bei mir ist es noch ein Stück weiter, nicht nur einfach, dass dann eine Statue rumsteht und da viel dran geknüpft ist, sondern dass man einfach im Hintergrund schon immer so unglaublich diese Welt mitschwingen spürt. Also es ist natürlich auch da an die Ruinen geknüpft, aber das ist dann, man begibt sich in eine Welt, da könnte man sich wahrscheinlich im Film, wenn das gehen würde, 3D umdrehen und in eine andere Richtung gucken und würde was völlig anderes noch sehen. Und deshalb ist es einerseits schon dieses Epische, was du manchmal auch vielleicht vorhin so ein bisschen kitschig genannt hast, also einfach diese Größe, die mitschwingt. Und für mich ist es zugleich natürlich auch die Figuren und wie sie zueinander stehen, also im Kleinen auch die Rassen, die aufeinandertreffen, die Gefährten und die Gemeinschaften, die sich bilden und einfach dieses große Licht und Dunkel, was Tolkien ja ganz stark in seiner Gut-Böse-Erzählung auch aufgemacht hat.
Ja, das ist bei mir aber auch so, dass es quasi vor allem die Gemeinschaft ist. Und ich glaube, deswegen bin ich manchmal noch so ein bisschen, das fehlt vielleicht noch so ein bisschen bei mir dann bei der Serie jetzt, weil die Figuren ja bis jetzt noch nicht so zueinander geführt wurden und dann zusammen sozusagen sich in Mittelerde bewegen. Also halt in ihren Gruppchen schon, aber nicht die quasi einzelnen ProtagonistInnen. Das crasht vielleicht das Herr-der-Ringe-Gefühl ein bisschen. Ich weiß nicht.
Der erste Film heißt ja nicht ohne Grund Die Gefährten. Und das hatten wir ja auch in der Folge davor mit Malte schon drüber geredet. Das ist so dieses Gemeinschaftsgefühl. Für mich fehlt es auch. Also, und das ist auch einer der Gründe, warum ich noch nicht so ganz dieses wohlige Gefühl im Bauch habe, wie wenn ich die Herr-der-Ringe-Filme gucke. Mhm. Aber Esther, du wolltest was sagen.
Ja, nee, ich wollte doch nur sagen, bei mir ist es tatsächlich schon eingesetzt oder ich sehe, dass es wohin führt, wo diese Gemeinschaft hergestellt wird. In der Folge jetzt hatten wir ja zum allerersten Mal wirklich alle Handlungsstränge drin. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und ich hatte auch das Gefühl, jetzt kommen immer mehr so diese zwischenmenschlichen Sachen rein. Also man hat es in so kleinen Momenten, wo ich denke, ja, jetzt wird's langsam hergestellt. Also zum Beispiel diese Folge jetzt Isildur und seine zwei Gefährten, da habe ich diese Kameradschaft so ein bisschen gespürt, diese Freundschaft, die so in diesem einen Moment da in der Gasse angedeutet wurde. Ich hatte es aber eher auch schon, also mit Elrond und Durin und so.
Ja, die beiden definitiv.
Ja.
Also das ist ein bisschen Merry und Pippin-Vibes, so dieses Gespräch mit den Freunden von Isildur, so. Du bist mein ältester Freund und mein bester Freund. Und der andere, was? Ich dachte, das fand ich sehr süß, ja.
Merry und Pippin habe ich bei Nori und Poppy.
Ja, auch ein bisschen, ne? Ja, es sind ja die Vorfahren der Hobbits angeblich. Ne? Insofern passt das ja sehr gut.
Genau, was ich wollte einfach noch sagen dazu, was Esther auch gerade meint, dass diese ganzen Handlungsstränge jetzt auch mal zu sehen waren in einer Folge, dass für mich die Folge auch wirklich so eine Setup-Folge war. Also so eine Folge, wo alles noch ein bisschen mehr zusammengeführt wurde und vorbereitet wurde für das, was jetzt in den nächsten oder in den letzten drei Folgen jetzt passieren wird. Wahrscheinlich, hoffentlich, denkbarerweise.
Genau. Und eine Sache, die in dieser Folge groß vorbereitet wird oder groß drüber gesprochen wird, das ist das Mithril oder Mithril, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte, ob man das Deutsch oder Englisch aussprechen möchte. Und darüber reden wir gleich. Aber bevor es soweit ist, erst noch mal ein bisschen Werbung. Vodafone feiert runden Geburtstag. Seit 30 Jahren verbindet Vodafone Menschen zuverlässig und mittlerweile auch rasend schnell mit 5G. Zu diesem Jubiläum bedankt sich Vodafone bei all seinen KundInnen mit einem besonderen Treuebonus. Wer jetzt den eigenen bestehenden Mobilfunkvertrag verlängert, erhält als Dankeschön nochmal doppelt so viel Datenvolumen. Achtung, das Angebot läuft nur noch bis zum 28. September, also schnell zugreifen. Dank modernem und großflächig ausgebautem Mobilnetz wird euch immer das Netz geboten, das ihr braucht. Ob zum Surfen, Zocken, Streamen oder einfach zum Telefonieren. Mehr Infos zum doppelten Datenvolumen findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir wieder zurück aus der Werbung. Und wie gut, dass wir einen Tolkien-Experten oder eine Buchexpertin heute in der Folge mit da drin haben. Denn ich würde gerne mit euch jetzt über das Lied der Wurzen von Hithaglia sprechen, das ja Gil-galad anspricht. Und als das gesagt wurde, da so, hab ich sofort meine Ohren aufgestellt, habe mir das notiert und so, okay, was, das klingt irgendwie super wichtig, das habe ich ein bisschen gegoogelt. Ich habe aber nichts gefunden, also es ist nicht Kanon, oder Esther?
Da hast du recht, dieses Lied existierte vorher nicht. Das wurde jetzt völlig neu erfunden von der Amazon-Serie. Eine neue Mythologie, die da reingebracht wird, um dem Mithril nochmal eine völlig neue Bedeutung zu verleihen.
Genau, und zwar, um das jetzt mal ein bisschen, okay, ich versuche es mal kurz zu fassen, ja? Also, das Lied erzählt davon, dass einer der Silmaril, also dieser der uralten Elbensteine, in einem Baum auf dem Nebelgebirge drin ist. Und ein Elb, der verteidigt diesen Baum, und der Balrog, also ein gefallener Maia, der will diesen Baum niederschlagen. Und beide sind gleich stark, sodass sie sich quasi aufheben. Und aber während ihres Kampfes irgendwann schlägt dann ein Blitz in den Baum ein und der zerstört das Silmaril. Und das Silmaril fließt dann quasi durch den Baum und durch die Wurzeln in das Nebelgebirge hinein. Und in diesem Stoff, der dann entsteht, das ist dieses Mithril, was dann entsteht, da ist dann sowohl das Licht der Elben und ihre Leichtigkeit, als auch die Stärke und die Standhaftigkeit des Balrogs drin. Und deswegen ist Mithril eben so schön hell und so schön leicht, aber eben auch so unfassbar stark. Und genau, das ist so die Erklärung, die es aber, wie gesagt, in den Büchern nicht gibt. Wie, Esther, wie findest du das so als jemand, der eben so die Bücher so toll findet? Ist das so, was du denkst, so, oh cool, da wird die Welt erweitert? Oder ist es, oh nein, Frevel, hier wird etwas neu hinzugedichtet?
Also ich gestehe, ich gehöre nicht zu den Tolkien-Pedanten, die immer den Finger heben, wenn gesagt wird, hier wird jetzt was verändert in der Serie. Das geht ja gar nicht. Sondern ich versuche mich da eher reinzudenken und zu überlegen, ergibt es irgendwie Sinn in dem Kontext, den sie da bauen? Und ich gebe zu, ich war erstmal stutzig, als diese Legende aufgemacht wurde. Ich dachte, das habe ich aber noch nicht über Mithril gehört. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Größe, die da reingebracht wird in ein Element, was wir schon kennen. Also das Mithril ist ja Frodos Kettenhemd. Wir kennen es als große Zwergenerrungenschaft, auch als Auslöser der Balrog, dass der da geweckt wurde unten. Und dem jetzt so einen riesen Bogen schlagen zu lassen, weil ja die Silmaril kam ja von dem Licht der Bäume, was ja ganz was Elbisches war. Also die haben das da bewahrt. Dann bewahrt anscheinend jetzt das Mithril im Umkehrschluss oder in der Weiterführung auch die Bäume. Da sozusagen diese zwei Rassen von Zwergen und Elben wieder aneinander zu binden, finde ich irgendwie schön. Also ich bin mal gespannt, wo sie damit noch hinwollen. Aber ich bin dem erstmal nicht abgeneigt, mich darauf einzulassen.
Wie hat dir denn die Geschichtsstunde gefallen, Lisa? Warst du angetan? Warst du gelangweilt?
Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, ich stecke nicht ganz so tief drin jetzt in der Tolkien-Mythologie wie zum Beispiel Esther. Deswegen vielleicht bin ich dann auch gar nicht so, dass mich dann so kleine Änderungen so doll stören. Beziehungsweise wenn ich mich jetzt an andere Fandoms, wo ich noch mehr drin bin, erinnere, dann würde ich es wahrscheinlich auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Aber ich finde auch wie Esther, dass es Sinn ergibt. Also ich finde, man soll dann immer gucken, ergibt es jetzt gerade Sinn? Und vor allem, wenn es so literarische Stoffe sind, die im Fall von Tolkien wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben wurden, ich weiß nicht, da kann man, finde ich, schon auch entweder auf unsere Welt bezogen oder einfach aus heutiger Sicht reingeschrieben, schon auf so ein paar Änderungen mal reinbringen. Was ich zuerst gedacht habe, als dieses Lied zum ersten Mal erwähnt wurde, war, lustig, jetzt gibt es quasi hier in der Serie jetzt auch noch so ein tolles Lied, was jetzt ständig gereferenced wird, weil es ist ja so wie bei House of the Dragon, da wurde jetzt ja schon zweimal das gute alte Song of Ice and Fire erwähnt. Und dann fand ich es ein bisschen lustig. Und dann jetzt gerade, wo Esther darüber gesprochen hat, dass sozusagen Mithril jetzt eine völlig neue Bedeutung bekommen hat, musste ich daran denken, wie wir alle fröhlich unsere Star-Wars-Filme geguckt haben, bis uns auf einmal die Midichlorianer als wissenschaftliches Element vorgesetzt wurde. Und dann dachte ich so, nee, aber mit dem Mithril wird es, glaube ich, nicht so schlimm. Okay. Das wird nicht so entmystifiziert, glaube ich, wie jetzt die Macht durch die Midichlorianer.
Ne, eher im Gegenteil, ne, weil so wie ich das verstehe, ist Mithril eigentlich ursprünglich einfach nur ein Metall, also ein Erz. Es genau. ist zwar unfassbar wertvoll und es hat zwar ganz tolle Eigenschaften, aber es ist halt einfach nur ein Erz und es ist ja eher das Gegenteil. Es wird jetzt mythologisch aufgeladen.
Viel cooler nochmal jetzt das
nochmal
gute
viel
alte Metall.
Gemacht, ne?
Und dadurch ist halt nicht nur so Name-Dropping von, wir haben jetzt auch mal Mithril in der Herr-der-Ringe-Serie von Amazon erwähnt und damit auf die Herr-der-Ringe-Filme angespielt, sondern sie machen ja noch was Eigenes was damit, was es dann irgendwie, ja, was ihm eine neue Bedeutung gibt. Und das finde ich dann spannend, weil es halt nicht so ein, ja, nur so ein Ausnutzen ist. So ein,
ja, es ist so schön, sie haben sich wirklich Gedanken drum gemacht, wie sie das einbringen können. Also das finde ich ganz cool.
Ja, aber ich kann aber auch irgendwie verstehen, wenn jetzt halt die Buchfans sagen, das ist totaler Mist, weil, also okay, die Silmaril, ja. Ich glaube, wir müssen dieses Fass nochmal aufmachen, obwohl ja. das ja, also ich glaube, eine ganze Podcast-Folge wäre das alleine. Aber ich versuche es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Ne? Also ich muss hier ganz schön viele Ecken, also kürzen. Bitte seht mir das nach. Also, was sind die Silmaril nochmal? Das sind diese drei Edelsteine, die das Licht der zwei Bäume von Valinor enthalten. Das sind ja diese Bäume, die wir auch in der allerersten Folge gesehen haben. Das hat die Serie nicht so gezeigt, ich glaube, weil sie es nicht zeigen durften, aus Rechtefragen, aber die wurden dann von Melkor und der Riesenspinne Ungoliant vergiftet und dadurch ist das einzige Licht der Welt quasi in diesen Edelsteinen drin, deswegen sind die so wertvoll.
Wir haben es ein bisschen im Prolog gesehen, dass der Baum quasi so abgestorben ist oder
ja, genau,
gekillt wurde.
Es wurde nicht genau gesagt, warum jetzt eigentlich.
Nee, das stimmt.
Konkret zumindest. Und dann Celebrimbor hat das ja auch schon gesagt, dass sie diese Edelsteine wurden geschmiedet von Fëanor. Die wurden dann von Melkor, / Morgoth gestohlen. Fëanor und seine Sippe, die haben dann geschworen, sie zurückzubringen. Und dieser Schwur ist eigentlich einer der Ausgangspunkte für ganz viel Unglück, was dann über die Welt hereinbricht. Denn die Steine werden dann von Morgoth wieder zurückgeklaut und es geht hin und her und ganz viel Blut fließt. Also ich kürze jetzt unfassbar viel ab. Also eines der Silmaril gelangt dann über ganz viele Umwege zum Erendil. Ein Elb oder ich glaube ein Halbelb, müsste man konkreter sagen,
es
oder?
Das ist Elrons Vater und
genau.
Der ist kein vollwertiger Elb, könnte man sagen.
Ich habe letztens einen Filmstartsartikel gelesen. Ich glaube, das wurde auch erwähnt, oder dass einige, die wir als Halbelben kennen, eigentlich so genau genommen 9/16-Elben wären oder so, weil die Verwandtschaftsverhältnisse so kompliziert sind. Ja. Aber das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen.
Also Halbelb bedeutet in dem Fall, dass er sich quasi entscheiden kann, ob er das Schicksal der Menschen teilt oder ob er das Schicksal der Eldar teilt. Also unsterblich oder sterblich. Und bei ihm ist es jetzt so, dass Silmaril gelangt also zu ihm und er fährt dann in die sternlose Leere, den Silmaril an seine Stirn gebunden und wir sehen den dann als Stern am Abend oder am Abendhimmel. Das ist einer der Silmaril, so.
Ja, vielleicht, um da noch kurz einzuhaken. Also, erstmal fährt er noch nach Valinor, um die Valar zu rekrutieren, um im Kampf gegen Morgoth zu helfen. Denn nur dadurch werden die letztendlich besiegt und er ist damit so der einzige, erste so richtig, im Prinzip Sterbliche, der dann da hinkommt. Und deswegen, ja, darf er dann aber da nicht mehr weg und wird dann zum Stern gemacht.
Genau. Also, einer von drei Silmaril schon mal weg. So. Nach der Niederlage von Morgoth gelangen dann die zwei letzten Silmaril dann in den Besitz von einem Maia und dort werden sie dann von Fëanors Söhnen gestohlen. Aber weil die eben in der Vergangenheit oder bis dahin so viel Böses getan haben, können sie die Steine nicht bei sich behalten. Die verbrennen sich da dran. Und Medros verbrennt sich und fällt mit einem der Steine in eine Erdspalte voller Feuer. Und Maeglor, der andere, der wirft den anderen Stein, weil er ihn nicht halten kann, ich glaube, ins Meer.
Ich glaube auch.
Und dadurch sind, ja?
kommt das Dreifache dadurch nämlich zustande. Einen haben wir in der Luft, einen haben wir im Feuer und einen haben wir im Wasser.
Genau. Also ein bisschen, ne? Insofern wird es so gesagt, die Silmaril haben auf ihrem langen Weg dennoch wieder heimgefunden. Also alle sind eigentlich weg und wir wissen auch eigentlich, wo alle sind. Insofern kann ich es schon irgendwie verstehen, wenn jetzt die Hardcore-Herr-der-Ringe-Fans sagen, finde ich jetzt aber doof, dass dann einer von diesen drei auf einmal irgendwie in einem Baum wieder aufgetaucht ist. Wobei, man könnte es natürlich sagen, wenn er jetzt ins Meer, dann vom Meer irgendwie wieder, ne, weil im Laufe der Zeit, wir reden ja hier von Tausenden von Jahren, vielleicht kommt er dann wieder irgendwie auf die Spitze von einem Berg, keine Ahnung.
Ich möchte mal kurz einen Circle-Moment schaffen. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, der eine Silmaril ist ins Feuer gefallen, der andere ins Wasser und der andere ist in der Luft. Das heißt, wenn er jetzt im Baum oder in der Erde das Mithril ist, ist der quasi das letzte fehlende Element Erde.
Ja.
Oh mein Gott.
Vielleicht. Ich hoffe, Sie fangen jetzt nicht damit an und sagen, es gab noch einen vierten.
Ja, genau. By the way, um die Elemente voll zu machen, hier ist der vierte Silmaril.
Aber also weiß man, also wird von der Serie eingeordnet, das kann ich jetzt leider gerade nicht mehr so abrufen, wann dieser Moment dieser Mithril-Erschaffung gewesen sein soll? Also vielleicht war es ja, bevor er ins Wasser oder in die Erde geschmissen wurde.
Ich glaube, das wurde nicht. Also ich habe es auch nicht in Erinnerung, dass das gesagt wurde.
Also ich meine auch nicht, aber ich habe das so für mich eingeordnet, dass das ja nur danach passiert sein kann, weil durch den Blitzeinschlag ist der Silmaril ja zerstört worden. Und
da habe ich mich auch vorhin kurz gestutzt, dass ich gar nicht wusste, ob das Silmaril wirklich zerstört wurde oder ob es nur da in so eine Art Leiter war in dem Baum. Das konnte ich jetzt noch nicht so raussehen aus der Serie.
Vielleicht müssen wir uns einfach die Serie nochmal, beziehungsweise die Folge nochmal angucken. So, aber und dann, also es passiert ja noch mehr, ja? Also es ist ja nicht nur, dass das Silmaril durch diesen epischen Kampf aufgeladen wird und dann dadurch das Mithril schafft, sondern der Hochkönig Gil-galad, der verrät dann ja Elrond, dass er ihn eigentlich nach Khazad-dûm geschickt hat, um eben rauszufinden, ob die Mithril gefunden haben, aus einem ganz speziellen Grund. Denn die Elben werden schwächer und weil sie eben vom Licht von Valinor abgeschnitten sind, weil sie eben in Mittelerde sind und deswegen vom Glanz der Götter quasi abgeschnitten sind und deswegen vergehen ganz langsam. Und sie hoffen jetzt, wenn sie Mithril wieder haben, da ist ja das Licht der Silmaril, da ist ja die Kraft eines der Silmaril drin, dass sie dann wieder zu voller Stärke erblühen und dann auch in Mittelerde bleiben können. Und das ist auch wieder, sag ich mal, ich nenne es mal einen Twist, ja, also ich sag's mal etwas wertfreier, ein Twist der Tolkien-Lore. Wir reden hier ganz viel über die Herr-der-Ringe-Lore. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich meine, es ist auch einfach das wert, dass wir darüber reden, weil es halt so tiefgehend ist und auch so interessant ist, finde ich. Und das ist auch, wie gesagt, etwas, was sie ein bisschen verändern. Denn ihr kennt es ja bestimmt, wenn ihr die Herr-der-Ringe-Filme geguckt habt, dann wisst ihr ja, okay, irgendwie die Elben werden immer schwächer und sie verlassen Mittelerde. Aber jetzt hier in der Ringe der Macht-Serie wird so dieses Schwächerwerden so auf 11 gedreht, ja. Also es ist nicht nur so, dass das über Jahrtausende der Fall ist, sondern bis zum Frühling. So, oh wow, da habe ich mir gedacht, das geht jetzt aber ein bisschen schnell.
Aber da gibt dann zumindest die Ansage jetzt Sinn, warum der Schmiedeturm bis Frühling fertig sein muss.
Ja.
Wenn ihr euch erinnert, das war ja so als Plothole angekreidet worden in Folge 2.
Warum das alles so schnell passieren musste. Aber ich meine, vor allem für Elbenjahre ist ja alles noch schneller. Die sind so, oh mein Gott, ist das morgen, so ungefähr.
Mehr oder weniger, ja. Und da finde ich, das finde ich dann wiederum, weiß ich nicht, ob ich das so schön finde. Weil das Schwächerwerden der Elben ist ja in den ursprünglichen Büchern also so eine Art Naturgesetz. Also das kommt einfach daher, weil ihre Zeit in Mittelerde vorbei ist. Es kommt jetzt das Zeitalter der Menschen und allein dadurch wird ihre Macht schwächer und deswegen müssen sie auch Mittelerde verlassen, einfach um Platz zu machen für die Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber tatsächlich hat Tolkien ja die Herr-der-Ringe-Bücher auch erschaffen, weil er sich geärgert hat, dass es in England keine eigene Mythologie gibt. Und Herr der Ringe ist tatsächlich so die Vorgeschichte der Erde, sage ich mal. Also das wird dann irgendwann, also Mittelerde wird irgendwann zu unserer Erde. Und deswegen sind die ganzen Geschichten auch so werden da in den alten mythischen Erzählungen so aufgefasst. Und deswegen müssen auch die Elben Mittelerde verlassen, weil es ja auf unserer Erde keine Elben gibt. Und das fand ich eben schade, weil das, also dass es jetzt hier wieder so ganz konkret festgemacht wird daran, dass sie das Licht der von Valinor nicht sehen. Weil das fand ich ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu Hollywood-mäßig, wenn ihr versteht, was ich meine.
Okay, ist das nicht so komplex mit der Zeit irgendwie sich entwickelt, dass die Elben da irgendwie weg müssen?
Ja, genau. Okay. Da steht nicht dieser Gedanke dahinter, sondern es ist halt so wie eine Solarzelle, die mal wieder aufgeladen werden muss, weißt du?
Ja, der Midi-Chlorianer-Moment wieder von dir, dass etwas erklärt wird, was sonst eher so im Mystischen blieb mit, das ist halt so, dass die Zeitenwende stattfindet von den Elben zu den Menschen. Ja, kann ich nachvollziehen.
Eigentlich ist es auch ganz spannend, aber dass die Elben oder deren Schicksal wieder so in den Mittelpunkt gerückt wird, weil du ja gerade meintest, Fabian, wie so ein bisschen die Entstehung von Herr der Ringe war. Und die Entstehung von Herr der Ringe ist eigentlich die Entstehung der Elben. Oder es begann quasi alles mit damit, dass sich Tolkien Gedanken über sozusagen die elbische Sprache und auch die Elben gemacht hat. Und deswegen ist es ja sozusagen alles sehr OG. Und die Elben waren ja auch nicht immer in Mittelerde, sondern sind ja eigentlich dann alle oder fast alle nach Valinor gegangen und dann sind ein paar halt wieder zurückgegangen, oder beziehungsweise ein paar haben sich auf dem Weg nach Valinor ja irgendwie dann auch doch noch wieder niedergelassen. Deswegen eigentlich, dass die Elben in Mittelerde sind oder Mittelerde mal verlassen müssen, ist ja auf jeden Fall auch schon mal vorgekommen.
Das ist ja auch ganz kompliziert und da gibt es ein sehr gutes Video von Giga TV Mag, ne? Also wenn ja, ihr euch die Vorgeschichte gehört. Und so die Vorgeschichte der Elben nochmal anschauen wollt, dann klickt da auf jeden Fall mal rein. So, wollen wir noch was zu diesem ganzen Komplex Mithril und Silmaril sagen? Weil ansonsten würde ich fast sagen, wir machen weiter.
Ich möchte nur sagen, dass ich es super fand, wie Durin einfach die Elben dazu gebracht hat, diesen dummen Tisch durch den Wald zu tragen, indem er denen gesagt hat, dass es voll der wichtige Zwergentisch ist. Und dann gingen die da alle so lang. Und das finde ich so witzig, weil Elben schreiten ja immer so ein bisschen. Und dann hatten die einfach diesen Tisch in der Mitte. Und das möchte ich abschließend zu diesem ganzen Komplex als wichtige Information nochmal loswerden.
Ja. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum sich dann Elben und Zwerge entzweien. So, die wollen einfach ihren blöden Tisch wieder haben.
Genau,
die
Elben, der Kampf um den Tisch. Das ist,
Kampf um den Tisch.
Es ging nicht um den Simmaril und nicht um Schmuck und wo was geklaut wurde, sondern es war der Tisch.
Oder als Meta-Kommentar, da hat auch Durin den Tisch mit Bär aufgeladen, als es vielleicht vorher hatte.
Stimmt, ja. Der Durin ist einfach clever. Das gefällt mir sehr an dem, muss ich schon sagen.
Ja, ist auch super witzig. Naja.
Genau. Dann als nächstes auf meiner Agenda ist der sogenannte Mystery-Block. Denn die Serie ist ja sehr stark darin, so mehrere Mysterien parallel aufzumachen und so uns damit zu teasen, dass wir wissen wollen, was geschieht hier, wie geht's weiter und uns unsere eigenen Theorien zurechtschmieden. Esther, was ist denn deine Lieblingstheorie oder worüber rätselst du am liebsten, wenn es um die Ringe der Macht geht?
Am liebsten, das wechselt immer. Also manchmal ist es der Fremde, manchmal ist es das Schwert. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich Heilbrand, weil der jede Folge wechselt. Meine Einstellung zu ihm, was er oder wer er sein könnte. Und ich als ambivalente Figur so spannend finde. Wollen wir schon über Heilbrand reden oder wollen wir erst über was anderes reden?
Können wir. Ich wollte gerade sagen, apropos Schmieden und Theorien schmieden. da könnte man ja eventuell einen Bogen schaffen, weil irgendwie sieht man ihn ja schon des Öfteren mal schmiedend oder in der Nähe einer Schmiedproduktion.
Ja, zumindest in dieser Folge zum ersten Mal als Schmied. Warum er sich ausgerechnet das ausgesucht hat, in die Gilde der Schmieden zu kommen, weil Schmiedarbeiten ist richtig anstrengend. Aber gut, kann er offensichtlich. Insofern.
Er wollte ja in der letzten Folge schon mal rein in die Schmiede und jetzt sehen wir auf einmal, dass er schon schmieden kann, was natürlich auch sehr verdächtig ist.
Auf jeden Fall.
Vor allem, wenn er irgendwie sagt, er ist irgendwie von edler Abstammung, ist eher ungewöhnlich für edle Menschen, dass sie sich die Hände so schmutzig machen in der Schmiede.
Ja. Also, was wir eigentlich sagen wollen, wie immer denkt man jede Folge drüber nach, ob es eventuell Sauron ist, was ich gefühlt bei irgendwie zwischendurch auch irgendwie so hin und her switcht manchmal. Aber ich habe ja schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dass er ja auch aus den Südlanden ist und so, was dann ja irgendwann Mordor-Area ist, soweit ich weiß. Und aber ich weiß nicht, diese Folge mit seiner Sauron-Keit. Es gab auf jeden Fall ein paar Momente, wo ich jetzt dachte, okay, aber er ist jetzt halt in dieser Schmiede, aber es wäre irgendwie auch zu offensichtlich, wenn er jetzt Sauron ist. Und
es ist gerade zu offensichtlich, ne? Ja, also es gibt da vieles, was er dafür spricht. Wir haben gesehen, wie er seine Floßgenossen im Stich gelassen hat. Wir haben gesehen, wie er genau schmieden wollte. Wir haben gesehen, wie er Galadriel sehr zwielichtigen Rat gibt, doch die Ängste der anderen herauszufinden und dann auszunutzen.
Ja, stimmt. Das, ja, sehr sympathisch.
Und wir wissen inzwischen, dass er irgendwie so königlicher Abstammung ist, beziehungsweise aus den Südlanden stammt, wo ja die Menschen früher auf der Seite des Bösen gekämpft haben. Und dass er irgendwie anscheinend, er meint ja sogar, was ist diese letzte Folge gewesen, wo er meint, die haben einen Blutschwur geleistet, seine Vorfahren, also die Treue zu Morgoth oder beziehungsweise jetzt zum Bösen, zu Sauron zu halten. Mhm. Deshalb bin ich jetzt fast eigentlich mehr wieder bei der Theorie, dass er ein Nazgul werden wird, also einer der Ringgeister, weil das von der Entwicklung her viel mehr Sinn machen würde, dass wir am Anfang als Charakter haben, der in beide Seiten ausschlagen könnte, dann aber sich vielleicht in dem einen Moment dann für die falsche Seite entscheidet oder dafür sein Königtum anzunehmen und dann aber verführt wird zu dieser Macht, die er ja jetzt am Anfang nicht will. Und das hätte halt nämlich für 5 Staffeln, die angekündigt sind, viel mehr Sinn, dann ihm eine längere Entwicklung zu schenken, als zu sagen, haha, er ist der schöne Sauron.
Ja, stimmt. Also, dass er einfach einer der Menschen wird, der dann die Ringe bekommt oder einen der Menschenringe. Das könnte natürlich sein. Wobei es ein bisschen tragisch ist, dass er auch, also wenn er so eine Figur ist, die ein bisschen ausschlägt, das ist ja Isildur auch. Und von dem wissen wir ja schon, dass er es am Ende einfach verkacken wird. Und dann hätten wir halt noch so eine hin und her. Ich mache gerade, man sieht es nicht im Audio, ich mache so Fingerbewegungen, die hin und her gehen.
Aber weil wir es eben bei Isildur schon wissen, wo es enden wird, ist er dann spannender als Figur, weil man es eben nicht weiß.
Das stimmt.
Weil man nicht weiß, wer er ist und wie er ausschlagen wird.
Wir haben ja auch drüber gerätselt, ob er vielleicht Sauron sein könnte, aber ich finde die Theorie mit den Nazgul tatsächlich überzeugender, stimmiger.
Ja, und auch cool.
Ja, wobei, aber ich stehe dazu, was ich in der vorherigen Folge gesagt habe, es wäre halt schon ein krasser Twist, wenn sich am Ende herausstellt, er war die ganze Zeit Sauron, weil ja er und Galadriel so, also zumindest Galadriel versucht die ganze Zeit so eine Bindung zu ihm aufzubauen und am Ende kommt dann raus, haha, das war die ganze Zeit derjenige,
den du gejagt hast.
Ja, genau.
Vor allem wäre es nach dieser Folge jetzt noch krasser, weil jetzt hat sie ihm ja sozusagen die ganze Story erzählt mit ihrem Bruder und warum sie denn jetzt nicht aufhören kann zu kämpfen und so, weil, Zitat, es geht einfach nicht. Jetzt wäre es so richtig asozial von ihm, weil er hat ja danach so gesagt, so, oh, es tut mir so leid, was da passiert ist, so, I'm so sorry. Und im Nachhinein, während er es einfach war, das wäre schon ein ganz schön mieser Move von ihm.
Und wenn ihr euch erinnert, es gibt diesen einen Moment im Kerker, glaube ich, wo sie ihn auf sein Symbol anspricht, was er um den Hals hängen hat. Mhm. Und da sagt er sowas wie, hab ich dem Toten abgenommen, um sich rauszureden. Und sie glaubt ihm nicht. Aber wie cool wäre es denn, wenn diese Aussage wahr ist und er wirklich sich jetzt nur als dieser König ausgibt, obwohl er Sauron ist.
Stimmt, das auch noch. Oh mein Gott, ja, das wäre alles ganz schön dreist.
Ja, also wie gesagt, also ihr merkt so, die Serie hält sich hier wirklich alle Möglichkeiten offen. Genauso wie beim Fremden, den wir ja in dieser Folge auch wieder gesehen haben. Auf der einen Seite macht er was Gutes, also er verteidigt Nori, Poppy und diese sehr unsympathische Haarfußfrau gegen Wölfe.
Malva.
Aber dann...
Malva heißt sie.
Ja, genau. Das ist eine von denen, die ganze Zeit mit dem Stammesanführer dazu zugange sind und ihn dazu bringen wollen, den Fremden und vor allem, ich glaube auch nicht nur den Fremden, sondern auch Nori und die Familie rauszuschmeißen, was ja eigentlich ein Todesurteil ist. Ne? Sehr sympathisch auf jeden Fall.
Ja, voll.
Die wird aber gerettet und der Fremde muss danach so seine Hand beziehungsweise seinen Arm im Wasser kühlen. Und er spricht die ganze Zeit, murmelt und dann sehen wir, wie das Wasser zu Eis wird. Nori fasst ihn an und dann wird mit ihm verbunden, mit ihm zusammengeeist und muss sich da erst freikämpfen und ist dann total aufgelöst, was dann auch wieder eben zeigt, dass er vielleicht doch nicht ganz der Gute ist. Aber ich glaube trotzdem, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er im Grunde eine gute Figur ist und dass er nicht Sauron ist.
Also, ich habe eine Theorie gelesen und ich habe auch schon selbst dran gedacht, dass er eigentlich Gandalf ist, der durch einen Kampf mit Sauron seine Erinnerung verloren hat und dann von ihm auf die Erde katapultiert wurde. Und ich finde, seit dieser Folge, es hat ein bisschen einen Glaubwürdigkeitsmoment quasi hinzugefügt, weil er hat ja eben diesen Move gemacht, wo er mit seiner Hand auf den Boden haut und alles so wegfliegt. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie Gandalf mit seinem Stock immer auf den Boden haut und alles wegfliegt.
Stimmt.
Just saying. Und
Die Istari-Theorie, der ist sehr beliebt, also dass das Gandalf ist oder Saruman oder einer von den blauen Zauberern.
Ja. Also stimmt, ja, die Istaris hatten wir auch schon vorher. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich schon ein bisschen Gandalf-Vibes von ihm. Also, ich weiß nicht.
Also er ist auf jeden Fall mächtig. Mindestens muss er ein Maia sein. Und ja. die waren ja auch Maia, die Istari. Mhm. Und insofern, ich find's super spannend, dass sie sich das auch hier offen halten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist mächtig, aber neutral und kann jetzt auch bekehrt werden. Und da haben wir einerseits Nori, die ihn zum Guten ziehen kann. Und er sagt ja auch selbst zu sich, er lernt ja neue Worte. Und was sagt er? Peril im Englischen oder irgendwie Gefahr? Genau, dass er eine Gefahr ist. Und sie versichert ihm gleich, nein, nein, bist du nicht. Und sie könnte ihn jetzt sozusagen auf die gute Seite ziehen, wenn er nicht vorher in die Fänge dieser weiß gekleideten Gestalten gelangt, die jetzt wir zum ersten Mal sehen, die sich um den Krater gruppieren und anscheinend nach ihm suchen.
Mhm. Aber bevor wir vielleicht noch mal kurz zu den weißen Gestalten kommen, habe ich mich gefragt, oder das kann ich euch fragen, dass die mysteriöse Figur, also der Meteormann, Meteormensch, hat ja dann sozusagen diese Verletzung am Arm. Mhm. Und als Ada mit dem einen Ork gechillt hat, hat der Ork ja auch so eine Verletzung am Arm. Kam diese Verletzung durch den Kampf damals mit Arondir? Oder ist das auch so, sollte das so eine Parallele sein, dass die beide so ein dunkles Mal TM am Arm haben? Hat das jemand von euch so ein bisschen gesehen? Weil das wurde ja auch so spezifisch erwähnt mit dem Arm als Ada.
Ich weiß gerade nicht, von welchem, meinst du den Ork, den Ada tötet dann? Also so tötet an sie mäßig?
Nee. Oh Gott, nee, ich meine den,
also diese Folge, ne?
Diese Folge, genau, als Ada, glaube ich, auch sagt von wegen, wie fühlt sich der Arm an? Und ja, es fühlt sich wie Feuer an und oh, das habe ich so lange nicht mehr gefühlt, was by the way auch irgendwie interessant ist.
Nee, dazu muss man sagen, die Herr-der-Ringe-Serie hat da jetzt ein existentes Ork-Merkmal zurückgebracht, nämlich, dass die Orks keine Sonne vertragen.
Ja, ach, das war dadurch, auch einfach das.
Ich dachte einfach nur, das wäre eine Gegenüberstellung. Dieser Ork zeigt, die dunklen Gestalten, die Bösen vertragen das nicht, aber Ada steht ja ganz offensichtlich in der Sonne, also ist nicht so völlig die Schattengestalt.
Nee, ich habe auch erst gedacht, ob es sozusagen eine Verletzung ist von vorher oder ob es eine Connection sein soll, aber es kann natürlich sein, dass es einfach nur dieses Sonne- und Licht-Ding nochmal verbildlichen sollte.
Dann sind wir ja ganz, ja, natürlich bei Ada noch gelandet. Da ist dann jetzt auch die Frage, wer ist das? Wenn ihr euch erinnert, es wurden ja ganz zu Beginn, bevor es einen Trailer gab, wurden ja so Character-Poster geteilt von Amazon, ne? Wo man nur so die Hände sehen konnte. Erinnert ihr euch?
Ah, stimmt.
Ja, und da gab es eins. Da war eine Figur drauf, da wusste man auch, da wurde auch nicht gesagt, wer das ist, so komplett schwarze Rüstung und so diese typische Sauron-Faust.
Dieser
stacheligen Handschuh. Und also, das ist ganz eindeutig Sauron. Mhm. Und jetzt wissen wir, wer es ist. Es ist nicht Sauron, es ist Ada. Ne? Es ist nämlich, man sieht, das ist seine Rüstung. Also diesen Handschuh hat er, glaube ich, auch schon getragen, aber das Schwert hat er noch nicht. Also deswegen sind jetzt viele so, ja, ist das Sauron? Soll das Sauron sein? Aber ich habe eine Theorie gelesen im Internet, die ich sehr viel schlüssiger halte, nämlich Ada ist der erste Elb, der von Morgoth zu einem Ork verdorben wurde. Also er ist quasi, deswegen ist er der Vater. Sie nennen ihn ja Ada, was
ja
Vater
heißt. Ada ist ja das Elbische, genau.
Genau, also er ist quasi der allererste Ork und deswegen, weil er eben noch, das sieht man ja auch, so teilweise noch Elb ist, kann er eben auch noch im Licht stehen. Und er redet ja auch irgendwie, ich müsste da mal eben in meinen Notizen blättern, er sagt ja, er guckt ja in die Sonne und sagt dann, noch kann ich die Wärme spüren, aber bald, soon it'll be gone. Und der Teil von mir, der sich an diese Wärme noch erinnert, der ist dann auch bald weg. Also das spricht ja auch dafür, dass er mal ein normaler Elb war, der aber verdorben wurde.
Ich finde es spannend, dass er nicht ganz so doll gelitten hat wie die anderen Orks sozusagen. Also er sieht ja noch eher menschlich aus oder elbisch aus im Vergleich zu den Orks. Aber kann ja sein, wenn es halt so die erste, das klingt jetzt gemein, die erste Produktion war, wollte ich gerade sagen, aber die erste Charge, vielleicht war es dann noch nicht ganz so schlimm mit den ehemaligen Elben. Und was ja auch spannend ist, ist diese Szene, wo, wie heißt er denn jetzt noch, Waldron oder so. Dieser alte Dude, also als Bronwyn.
Genau.
Weil der, also dieser Mensch halt, genau. Als Bronwyn macht er ihre Ansprache so, oh mein Gott, wir müssen kämpfen. Und dann ist er ja so, nein, wir werden sterben, wenn wir gegen diese Armee kämpfen. Lass uns mal zu denen hingehen. Und er hat natürlich seine Agenda da im Kopf, weil wir haben in der Folge zuvor schon gesehen, wie er mit Theo geschnackt hat über Sauron und das Böse, TM. Und dann kommen sie halt an bei Ada und den Orks. Und dann sagt er ja, oh ja, Sauron, ich will mich dir anschließen. Dann ist Ada ja so voll angepisst. Oder ich weiß es halt nicht. Ada reagiert halt so, Also er tritt
als wäre es eine Beleidigung, dass er ihn Sauron nennt. Oder also entweder darf er sich nicht rausnehmen, weil er denkt, Sauron steht über mir, so er darf mich nicht mit dem verwechseln. Oder genau das komplette Gegenteil.
Oder er ist sauer, dass er enttarnt worden ist. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr, er hat ja nichts gesagt, er hat es ja weder geleugnet noch bestätigt quasi.
Und dann gibt es ja wieder die Theorie, die behauptet oder die besagt, dass wir Sauron noch gar nicht gesehen haben.
Oh ja, stimmt.
Ne?
Ja, aber ich finde es trotzdem lustig, jede Folge zu überlegen, wer diesmal Sauron sein könnte. Das ist mir egal.
Alle sind Sauron. Auch Galadriel ist
insgeheim Sauron. Poppy ist Sauron.
Ja. Gestaltwandler kann jeder sein.
Genau. Das stimmt.
Ja, hast du sonst noch eine Theorie, wer Sauron sein könnte, Esther?
Nee, noch keine weiteren. Ich habe noch eine Theorie, wer Ringgeist noch werden könnte.
Oh ja, erzähl.
Also wir haben zum Beispiel noch nicht über Theo geredet.
Das stimmt.
Der ja mit dem Schwert da die ganze Zeit rumrennt und das schwingt und in seinen Arm steckt und mit Blut speist. Jetzt haben wir in dieser Folge erfahren, dass das Schwert offenbar ein Schlüssel ist. Habt ihr eine Vorstellung, wovon, was es aufschließen könnte?
Tja, den Zugang zu Saurons geheimem Reich, ich weiß es nicht.
Ja. Ich hab eine sehr spannende Theorie jetzt mir vor kurzem teilweise gehört, teilweise zurechtgebastelt, was auch dazu passt, dass wir gesagt haben, Adar sagt, er wird die Sonne bald nicht mehr spüren. Mhm. Dass Mordor, beziehungsweise die Südlande ja irgendwie in Mordor verwandelt werden müssen. Das heißt, vielleicht ist dieses Schwert irgendwie ein Schlüssel dafür, um diese Reichsverwandlung voranzutreiben, nämlich indem der schon letzte Folge erwähnte Orodruin, der Schicksalsberg, der Vulkan, ausgelöst wird und dann sozusagen mit Asche alles in dieses trostlose Dunkelreich verwandelt wird, wo eigentlich nur die Orks sich richtig wohlfühlen.
Das ist eine gute Theorie. Ich habe mich gerade gefragt, wie das logistisch dann möglich ist. Müssen die dann alle alle, die überleben müssen, auf diesen Turm so, und alles andere unter ihnen wird dann in Lava ertränkt? Dann müssen ja alle anderen quasi sich hoch genug hinstellen einfach, damit sie nicht davon erwischt werden. Also, aber es klappt bestimmt.
Du stellst dir jetzt Lava-Wogen vor. Ja, mir reicht ja schon, dass Ascheregen oder der Himmel verdunkelt wird.
Ja, stimmt. So. Ja gut, okay. Man muss ja nicht gleich übertreiben.
Kann aber auch sehr unangenehm sein. Siehe Pompeji insofern.
Ja, das
schauen wir mal. Aber ich glaube, also die Leute, die da dem, wie heißt der, Waldreck gefolgt sind, die werden sich früher oder später in den Hintern beißen, weil es ist eine sehr dumme Idee, sich auf die Seite der Orks zu stellen, aber gut.
Ich würde auch nicht freiwillig mit Orks chillen wollen irgendwie. Nee. Also das ist super die unangenehme Stimmung, glaube ich, wenn man denen da so hinterherläuft. Ja. Aber was ich auch noch irgendwann mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob es jetzt heute oder ich glaube schon vor der Folge, dass Theo, also das fand ich eine ganz interessante Theorie, und zwar dass Theo die jüngere Version von Halbrand ist.
Sein Sohn.
Ja, nee, also das auch, habe ich auch mal gelesen, aber dass die irgendwie so verknüpft sind, aber dass er sozusagen eine jüngere Version ist, direkt, und sozusagen dieser Zeitstrahl eigentlich komplett vor den ganzen anderen Geschehnissen stattfinden würde damit. Aber, es ist zwar interessant, aber dann macht es eigentlich keinen Sinn mit dem ganzen Setting, das wir jetzt am Ende der Folge haben, weil ich habe mir überlegt, okay, jetzt reisen ja Galadriel und die anderen reisen ja quasi Richtung Südlande und zufällig brauchen ja gerade in den Südlanden, die Bronwyn-Gang braucht ja gerade die Hilfe von denen eigentlich. Ich weiß nicht, wie schnell die da so hinkommen, aber im Prinzip brauchen die gerade Leute zum Kämpfen und da kommen gerade Leute hin, um zu kämpfen. Und das könnten die könnten denen ja nicht helfen, wenn die in einer anderen Zeitlinie wären.
Ich fürchte, deine Theorie wird auch durch den Meteor aus der Balance gebracht, weil da ja auch Bronwyn und Arondir, glaube ich, in der ersten Folge hochblicken zum Himmel und diesen Meteor sehen. Der verbindet ja alle Zeitlinien und sagt im Prinzip, die spielen jetzt alle gleichzeitig.
Okay, das war auch aber nicht meine Theorie.
Ich finde es aber eine echt gelesen. Schöne Theorie. Eine echt schöne Theorie.
Es ist nicht Ringe der Macht, ist nicht Westworld.
Okay, na gut, ich fand's lustig. Aber es ist, why not? Stimmt, du hast why recht, not. Esther.
Ich muss leider sagen, die Zeit ist für diesmal schon rum. Die Zeit ist leider vorbei. Deswegen muss ich es leider an dieser Stelle die sehr interessante Diskussion abkürzen, weil ich glaube, wir könnten noch über sehr viel mehr reden. Aber deswegen würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Vielen Dank an dich, Esther, dass du dabei warst. Wo können denn die Leute noch mehr von dir hören?
Also ihr könnt sehr gerne mal beim Moviepilot vorbeischauen. Da schreibe ich viele Herr-der-Ringe-Artikel. Oder bei Streamgestöber reinhören, dem Moviepilot-Podcast, wo ich auch regelmäßig dabei bin. weil ich stelle immer wieder fest, ich höre mehrere Herr der Ringe Podcasts und wenn ihr jetzt den gehört habt, dann kriegt ihr in einem anderen noch ganz andere Informationen mit. Also da reden wir nämlich auch über Herr der Ringe.
Das klingt doch sehr spannend. Genau. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.